Vom Heft Nummer 10 der Jüngerschaft. Dieses Heft ist über das Thema Familie. Und heute die Lektion Nummer 3, romantische Beziehung, Verlobung und Hochzeit. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. 1. Petrus 4, 2. Werden wir gleich sehen, warum ich diesen Vers hier gewählt habe für dieses Thema. Ja, romantische Beziehung, Lüste des Fleisches und so weiter, Lüsten der Menschen und so. Ja, hat irgendwie schon zu tun, haben wir vielleicht schon gemerkt. Romantische Beziehung. Ja, als erster Satz, die beste Zeit, um über das Thema Ehe nachzudenken und zu lernen, ist vorher. Ja, ganz klar, das heißt, nachdem man verheiratet ist,
zu spät.
Zu spät. Pech gehabt.
Oder Glück.
Oder Glück, ja, okay. Aber wenn Glück, dann muss man dann nicht wieder studieren und so, ne, das Thema. Tun wir trotzdem Glück. Halleluja. Ja, aber wichtig ist, ne, das zu wissen. Und deswegen wäre dann auch sehr wichtig, dass die zukünftige Ehepaare oder ne, die Verlobten oder so auch einen Verlobungskurs machen, was ich früher nicht so geschätzt habe, ich sage mal so, nicht verstanden habe, warum es so wichtig ist. Aber heute sehe ich das ein, das ist total wichtig. Es wäre total wichtig, dass Verlobte hier eine intensive Schulung haben über diese ganzen Themen, die wir in diesem Heft studieren werden. Kann ich nur empfehlen. Zweiter Abschnitt, romantische Beziehung ist kein Zeitvertreib. Ganz wichtig, ne? Weil ja, die Menschen ohne Jesus, einige von denen betrachten das so, ne? Dass es einfach hier darum geht, Spaß zu haben, kuscheln und so weiter, ohne Ziel. Und deswegen, ja, deswegen haben auch, hat die das Thema schon etwas angesprochen, ein bisschen angesprochen, im Heft Nummer 2, denke ich mal, ne, wo wir über dieses Thema gesprochen haben, was suchen wir? Was sucht ein junger Mann, eine junge Frau? Eine romantische Beziehung, nur begrenzt. Ja, für einen Christ ist eine romantische Beziehung kein Zeitvertreib. Es ist ein Teil der Suche nach einem Partner oder einer Partnerin fürs Leben. Eine Zeit, die sich kennenlernen und entscheiden, ob man wirklich bis zum Tod mit dieser Person bleiben will. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, diese Zeit, diese romantische Beziehung, die ist nicht da, um zu knutschen oder so. Darf man auch, aber das Ziel ist ja, die andere Person kennenlernen und ja, so gut wie möglich. Das heißt, auch meistens, ja, bei so einer Beziehung zeigt man ja, meistens nur sich aus der besten Seite. Und deswegen ist auch wichtig, dass man versucht, ne, so hinter den Kulissen mal zu schauen, im Sinne von, ja, den Charakter des anderen auch rauszufinden, ihre Schwächen oder so. Ne. Deswegen muss man gut aufpassen, sich viel unterhalten und so weiter. Eine christliche romantische Beziehung soll am besten nicht im Teenageralter anfangen. Warum? Weil es eine Phase der körperlichen und seelischen Reifung ist, wo die Gefühle sich ständig ändern. Ja, das heißt, eine Woche ist man verknallt in eine und in der anderen Woche in die nächste und so weiter. Deswegen, am besten sollte man warten, bis man in der Lage ist, ne, die Verantwortung einer Ehe zu verstehen. Ja, und das ist dann verbunden mit der Frage, ja, mit wem möchte man dann eine romantische Beziehung, das heißt so eine Person, die eine mögliche Kandidatin oder Kandidat beziehungsweise, ne, und nicht nur, weil es schön schön aussieht oder so, sondern wirklich, weil sie eine mögliche Kandidatin ist oder so. Eine christliche romantische Beziehung hat die Merkmale der Freundschaft und Respekt. In einer solchen Beziehung gibt es keine körperliche intime Kontakte vor der Ehe und deswegen müssen die beiden sich in Acht nehmen, um nicht zu sündigen. Dafür müssen sie Grenzen aufzeichnen. Ne? Ist wichtig, sie. Das heißt, die beiden, die müssen sich besprechen und sagen, das wollen wir nicht, sündigen. Wie können wir das meiden? Weil die Gefahr ist da, ganz klar. Hier bestimmte Orte meiden, das heißt, alleine bleiben in bestimmte Orte, wo man nicht beobachtet wird und so weiter, da wird also das Böse favorisiert. Deswegen versuchen, immer wie möglich bei anderen Menschen zu sein und so weiter. Auch Küsse sind zunächst nicht falsch, aber können eine bestimmte Gefahr darstellen bei der Erregung von Lüsten. Ne? Das heißt, mit alles muss man aufpassen. Es geht für mich nicht um Verbote. Das habe ich euch schon ständig gesagt, seit dem Anfang dieser Jüngerschaft. Ich will niemandem was verbieten, sondern die geistliche Reife fördern, dass man verantwortlich ist dafür, was man tut, dass man selber sich nachfragt, was ist gut, was ist schlecht, was ist gefährlich, wie kann man das meiden. Weil ich sage mal so, nachdem die Milch ausgeschüttet ist, kann man nur darüber weinen sozusagen. Das heißt, nachdem man einen Fehler gemacht hat, nachdem man sich, ich sag mal so, sich verletzt hat, da kann man nur noch Schadenbegrenzung machen und die Wunde heilen, aber die Narben, die bleiben. Deswegen ist besser, dass man sich nicht verletzt, dass man auch weniger Narben hat. Deswegen ist wichtiger, dass man versucht, von vornherein aufzupassen. Ab welchem Alter darf man eine romantische Beziehung haben? Ab 20? Nein. Ab 18? Nein. Okay, jetzt ein bisschen Scherz. Ne? Als meine Jungs klein waren, habe ich denen gesagt, romantische Beziehung nur ab 18. Ne? Vielleicht haben die mich nicht immer richtig verstanden, was ich damit meine, aber einfach so ein Richtwert wegen der Reife. Ne? Weil zu frühe romantische Beziehungen sind auch, ich sag mal so, nicht immer gut, weil man sich dann sehr oft dann auch verletzt und wie man sieht, dann gibt man auch zu viel Zeit dafür aus und man fehlt vielleicht in der Schule deswegen und dann hat man schlechte Noten und so weiter für, ich sag mal so, später sieht man das ein, dass es nicht wirklich was gebracht hat, obwohl man verknallt war und so weiter. Ne? Aber deswegen wäre besser, wenn man sich so ein bisschen das Ziel setzt, ein bisschen warten, ein bisschen reifen, bis man, sagen wir so, eine fertige Persönlichkeit hat. Das heißt, wenn man das Gemüt nicht immer so schwankt und wo dieses sich verknallen dann ein bisschen ablässt und wo dann die wahre Liebe dann so, sagen wir so, das Beweggrund ist, werden wir gleich sehen. Ja? Ich habe hier kein Alter genannt, sondern hier ein paar Richtaussagen. Wenn man die Reife hat, wenn man die Verantwortung der Ehe versteht, wenn uns Gott dazu geführt hat, ne? Das sind verschiedene Faktoren, die zusammenspielen. Es wäre interessant, das hier zu beobachten, dass man dann auch weniger, sich dann später weniger dann auch bereuen muss, Fehler, die man gemacht hat in diesem Bereich, weil man dann auch die anderen verletzen kann. Ne? Das heißt, wenn jetzt eine romantische Beziehung nicht gut verläuft und die müssen sich trennen, dann gibt's Verletzungen. Ja, dann werden Herzen gebrochen und Menschen werden traurig, vielleicht depressiv und so weiter. Ne? Das ist alles nicht gut. Deswegen ist am besten, dass man am Anfang langsam geht. Einfach, sagen wir so, die Weisheit von Leuten, die jetzt 49 Jahre alt sind und nicht immer alles perfekt gemacht haben. Deswegen können wir auch reden und die Seelsorge machen und sagen, Leute, das Leben ist nicht immer rosarot, das Leben ist nicht immer leicht, da gibt's viele Fallen und Satan, der freut sich sehr, um zu sehen, dass er uns den Teppich zieht. Und deswegen mit ganz offenen Augen durchs Leben laufen. Wie kann man erreichen, dass die romantische Beziehung geistlich erbaulich sei? Okay, dieser Satz, der setzt voraus eine Idee. Wir wollen, dass eine romantische Beziehung geistlich erbaulich ist. Ist wichtig. Das heißt, wir gehen nicht in eine romantische Beziehung ein, damit man geistlich kaputt geht oder ne, schwächelt, ne? Sondern das Richtige wäre, dass man auch durch die romantische Beziehung geistlich wächst. Punkt Nummer 1, sie erbauen auf das Ideal der Ehe. Ja, wenn jetzt ein Mann und eine Frau eine romantische Beziehung haben, ne, und auf dieses Ziel setzen, ja, wir wollen heiraten, wir wollen eine Familie aufbauen, ne, wir wollen dieses Ziel, was machen die dann? Ja, die beten, die lesen die Bibel, die suchen den Wille Gottes. Ne, deswegen, sie erbauen auf das Ideal der Ehe, hat damit zu tun, dass man geistlich auch wächst durch diese Beziehung. Dass man zur Gemeinde geht, ne, zusammen und so, dass man sich freut, in der Gemeinde zu sein, dass man mitmacht, dass man einen Lobpreis oder eine Predigt und so weiter hilft, dass man sich geistlich entwickelt. Punkt Nummer 2, körperliche Intimitäten meiden, um den Geist Gottes nicht zu betrüben. Epheser 4,30, betrübt den Geist Gottes nicht. Ja, klar, das heißt, Sünde betrübt den Geist Gottes. Und solche Intimitäten, die sind auch eine Verletzung, ne? Eine Verletzung der Intimsphäre der anderen Person. Und das könnt ihr ne, zu Hause nachdenken, diese Sache, was ich jetzt sage, aber das ist einfach so. Provoziert bestimmte Gefühle, die nicht dahin gehören. Und die, ich sag mal so, in diesem Moment ganz toll aussehen, aber später wird man erkennen, dass es nicht gut war. Punkt Nummer 3, zusammen beten und die Pläne der Einzelnen besprechen. Ja, ist auch, das ist auch wichtig. Was, ne, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Ganz wichtig. Wie jetzt einen Missionar, ne, der plante, auf dem anderen Ende der Welt zu gehen als Missionar und hat eine junge Frau einen Antrag gestellt, hat gesagt, ja, ich will, ne, nach Indien als Missionar. Und da hat die junge Frau gesagt, du willst nach Indien als Missionar, nicht mit mir, ne? Okay, Sache geklärt, ne? Am besten vor, ne, bevor die ganze Sache anfängt, anstatt hier nach der Hochzeit zu sagen, so, jetzt will ich nach Indien. Was? Nach Indien? Nein! Ne? Dann fängt schon der Streit an. Ne? Deswegen im Voraus, wie gesagt, ne, das, die beste Zeit, um dieses Thema nachzudenken, ist vorher. Das heißt, diese, ne, Pläne besprechen. Punkt Nummer 4, sich von der Welt unterscheiden. Ne, klar, die romantische Beziehung von Menschen, die Jesus nicht folgen, ist anders, hat andere Maßstäbe, andere Ziele, die, ich sage mal so, nicht gut sind. Die zielen auf Egoismus und so weiter. Das heißt, für sich selbst etwas, ne, eine Scheibe abschneiden für sich selbst vom anderen. Und das ist schlecht. Eine romantische Beziehung unter Christen ist eine Art, wie man sich gegenseitig auferbaut. Auf der nächsten Seite, Punkt Nummer 5, alles zur Ehre Gottes machen mit Anstand. Ja, hier zwei Bibelverse, 1. Korinther 10, 31 und 1. Korinther 14, 40. Zur Ehre Gottes mit Anstand. Solche, wie kann man sagen, ja, solche Ziele. Ne? Gott ehren durch diese romantische Beziehung. Aufpassen und wachen. Ne? Aufpassen und wachen. Hier sind diese zwei Eigenschaften, habe ich hier bemerkt. Männer werden eher visuell angeregt, Frauen durch Zärtlichkeit. Ist wichtig, das zu wissen. Wenn jetzt hier eine junge Frau wäre, die nicht verheiratet ist, ne, das würden wir ihr sagen, ja, pass auf, wie du dich ja visuell vorstellst, ne, dass dein Freund oder so, ne, sich nicht anregt und umgekehrt. Das heißt, junge Männer, ne, aufpassen mit Zärtlichkeiten mit Frauen. Ne? Das ist gefährlich. Ja? Da sollen wir wirklich eine Blockade dagegen machen. Sich beherrschen, 2. Timotheus 2, 22. Sich selbst wertschätzen und sich nicht wie eine billige Ware den anderen hinwerfen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt verstanden habt, diesen Satz, was ich damit meine. Es gibt Leute, die sind verzweifelt, die sagen, ich will eine romantische Beziehung in jedem Fall, ich, ich will, ne? Und dann, was machen die, ne? Die werfen sich auf die nächste junge Frau, die bei denen auf dem Weg vorbeiläuft und umgekehrt, ne? Und machen alles, was er will, ne? Nur um eine romantische Beziehung zu haben, ne? Verzweifelt da, und dann werfen sie sich hin, sozusagen, wie eine billige Ware, und dann werden dann auch entsprechend missbraucht. Ne? Viele werden missbraucht deswegen, weil sie selber auch etwas davon haben. Das heißt, sie wollen, sind verzweifelt, diese Beziehung zu haben, und der andere merkt das, dass da eine Person ist, die bereit ist, alles zu machen, um diese Beziehung zu erhalten, und dann gibt's auch Missbrauch. Ne? Nächste Überschrift: Wann geht es in Richtung Verlobung? Wenn beide sich sicher sind, dass es der Wille Gottes ist, ne? Ganz wichtig, wenn man eine romantische Beziehung hat und betet und man hat den Eindruck, der Eindruck ist auch hier nicht das richtige Wort. Wir hatten schon eine Lektion im Heft Nummer 2, ne, über dieses Thema, den Willen Gottes herausfinden. Wie macht man das? Da gibt es verschiedene Kriterien, der Frieden im Herzen und Gebet und Fasten und Offenbarungen und durch die Bibel, hauptsächlich, ne, durch die Bibel. Aber in diesem Fall, ne, wird da nicht stehen, Gott will, dass du Fritz mit der Frieda heiratest oder so, ne? So, diesen Vers werden wir in der Bibel nicht finden. Deswegen muss man ja auch durch die Bibel das herausfinden, ne? Aber ich sage mal so, in einer anderen Art und Weise. Zum Beispiel beten: Herr, ne, gib mir ein Zeichen, ist diese die richtige Person? Und dann werden wir auch diesen Zeichen bekommen, ne? Vielleicht durch den Frieden im Herzen, aber vielleicht auch durch das Gegenteil, durch Unfrieden. Oder wenn wir hier einen Bibelvers aufschlagen und dann ist dieser Bibelvers, ne, ganz böse sozusagen, dann merken wir, das ist vielleicht ein Zeichen oder so. Das hatten wir alle schon in dieser Lektion. Wie entdecken wir den Wille Gottes? Punkt Nummer 2, seelisch vorbereitet. Ja, jeder würde von sich selbst behaupten, er ist seelisch vorbereitet. Und vielleicht ist überhaupt keiner seelisch vorbereitet. Ne? Die andere Seite: Wer ist schon vorbereitet auf die Ehe? Wer ist schon hundertprozentig vorbereitet auf die Ehe? Ne? Ich denke keiner, weil man kennt den anderen nicht hundertprozentig, nie im ganzen Leben. Deswegen, man ist nie hundertprozentig vorbereitet, aber ne, eine bestimmte Reife sollte da sein, eine bestimmte Stabilität, eine bestimmte Kraft, innerliche Kraft und so. Ja, und was meine ich auch damit? Ich habe von Zeiten einen Bruder gehört, der gesagt hat: Ich brauche eine Freundin, damit ich glücklich werde. Oder ungefähr in diesen Worten hat er das gesagt. Das heißt, lass uns da diesen Satz zwischen den Zeilen lesen. Das heißt, er sagt: Ich bin unglücklich und ich denke, dass durch eine Freundin ich glücklich werden werde. Verstehst du? Ne? Und das meine ich hier, seelisch vorbereitet. Das heißt, wir gehen in der Ehe, um etwas zu geben. Das heißt, die Ehe ist ein Werk, die Ehe ist eine Arbeit, die Ehe ist ein Projekt, die Ehe ist wie eine Firma und nicht wie ein Vergnügungspark. Die Ehe ist eine Sache, wo wir viel Mühe einstecken müssen und viel Arbeit. Und wenn wir schon da reingehen, geschwächt und traurig, dann wird es nicht besser werden. Zum Gegenteil. Ne? Das heißt, wir müssen schon gut drauf sein, damit es überhaupt funktionieren kann. Punkt Nummer 3, sich gut untereinander verstehen. Ja, wenn jetzt ein Mann und eine Frau eine romantische Beziehung haben und sich nicht verstehen, immer streiten, wie sollen die dann heiraten? Das heißt, wenn schon in der romantischen Beziehung es so läuft, ne? Wie kann es dann gut laufen in der Ehe? Ne? Punkt Nummer 5, sich materiell auf die Hochzeit und Ehe vorbereiten. Ne? Junge Leute würden vielleicht sagen: Nein, kein Problem, ne? Nur die Liebe reicht schon. Die Realität sieht halt anders aus. Das heißt, ne? Es will, ich sage mal so, gewohnt werden, es will gegessen werden, es will angezogen werden, es will Telefon, Internet, WLAN, ne, brauchen wir, alles kostet, und so weiter. Deswegen dieser Gedanke, sich materiell auf die Hochzeit und Ehe vorbereiten. Hochzeit, kostet viel Geld und die Einrichtung kostet auch viel Geld, die Wohnung und so weiter. Ne? Deswegen ist auch einer dieser Punkte. Ihr merkt schon, diese Punkte sind ja ganz zusammengefasst. Ich habe hier nie alles zusammengefasst. Denkt gut über diese Punkte nach, Punkt für Punkt. Ne? Nicht nur denken, so Punkt Nummer 1 habe ich, fertig, alles gut. Nein, 1, 2, 3, 4, 5. Diese 5 Punkte soll man haben. Ah, Punkt Nummer 4 hatte ich vergessen. Sich mit den Eltern gut verstehen. Okay, da würde ich sagen, muss nicht absolut sein. Aber wäre schon ziemlich interessant, dass man sich mit den Eltern gut versteht. Ja, dass der zukünftige Schwiegersohn, die zukünftige Schwiegertochter sich mit den zukünftigen Schwiegereltern gut versteht, ist nicht schlecht oder ist sogar gut, ne? Weil man ihre Hilfe vielleicht brauchen wird. Nicht deswegen, aber ja, es ist nicht gut, wenn schon die Ehe anfängt mit Streit. Wenn die zukünftigen Schwiegereltern merken, dass dieser junge Mann, diese junge Frau zu ihrer Tochter, ihrem Sohn nicht passt, dass das nicht klappen wird, dass da Sachen nicht stimmen und versuchen, das klar zu machen, hey, mein Sohn, diese Frau, die hat Probleme, wenn du sie heiratest, dann wird das nicht klappen, dann wirst du unglücklich, ne? Aber dann sagt er so, nein, diese ist die richtige, die wird mich glücklich machen und so, ne? Und dann gibt's manchmal Streit und ja, manchmal geschieht das dann so, ne? Dass dann diese Ehe nicht klappt und dann sagt der junge Mann noch, schuld sind meine Eltern, ne? Die waren immer dagegen. Ja? Vielleicht waren sie dagegen genau deswegen, weil sie gemerkt haben, dass das nicht funktionieren wird, ne? Vielleicht. Deswegen sollte man auch ein bisschen hören auf die Eltern. Ihre Meinung über das Thema, weil sie auch schon 20 oder 30 Jahre länger auf die Erde leben, schon ein bisschen mehr Erfahrung gehabt haben. Ne? Und ihr wisst schon das Wort Erfahrung, was das bedeutet. Ne? Auf die Nase gefallen. Ne? Öfter auf die Nase gefallen. Ne? Nächste große Überschrift. Liebe oder Leidenschaft? Ganz wichtige Frage. Und bevor ich dieses Thema hier geforscht habe, für diese Schulung, hatte ich nicht so diesen Eindruck, was ich jetzt habe mit diesem Thema. Hatte ich nicht so klar. Wurde mir klar durch diese Forschung, diesen Unterschied zwischen Liebe und Leidenschaft, was man wissen muss. Wie kann man Liebe von Leidenschaft unterscheiden? Was ist wahre Liebe? Ist Leidenschaft erwünscht? Ich behaupte, man muss wahre Liebe von Leidenschaft auseinanderhalten. Ja, okay. Verstehen, was ist Liebe, das und das. Was ist Leidenschaft, dies und das. Werden wir hier sehen, ganz ausführlich. Was wahre Liebe nicht ist. 1. Korinther 13, 4 bis 13. Werden wir hier nur die Verse 4 bis 7 lesen. Genau betrachtet lehrt Paulus hier indirekt auch über Leidenschaft. Das habe ich nur in den letzten Tagen gemerkt, als ich das hier vorbereitet habe. Dass man das hier auch umdrehen kann. Dass man diesen Text von hinten lesen kann, wenn man das alles hier negativiert. Ne? Das heißt, wenn man das alles hier umkehrt, dann merkt man, dass es genau um die Leidenschaft auch gehen könnte. Man könnte genau das Gegenteil über die Leidenschaft sagen. Wie hier steht, die Liebe ist langmütig. Ja? Wir könnten das umdrehen und sagen, die Leidenschaft ist nicht langmütig und so weiter. Werden wir gleich sehen. Andreas, lies mal bitte.
Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. 1. Korinther 13, 4 bis 7.
Danke. Hier habe ich drei kleine Listen gemacht. Hier auf Seite 21 unten die Liebe, dann auf Seite 22 oben die Leidenschaft. Und dann wieder die Liebe, die Leidenschaft. Liebe, Leidenschaft. Liebe, Leidenschaft. Nee, das sind vier. Viermal habe ich das verglichen, weil es so viele Unterschiede gibt, dass ich das viermal gemacht habe. Die Liebe beneidet nicht, prahlt nicht, bläht sich nicht auf, ist nicht unanständig, sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht erbittern, rächt ihm das Böse nicht zu, freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Ne? Obwohl es da nicht steht, das Wort Leidenschaft hier nicht steht, aber nachdem ich in verschiedenen Autoren gelesen habe, was ist dann die Leidenschaft, habe ich gemerkt, dass wir genau das Gegenteil über die Leidenschaft sagen können. Wenn ihr merkt, dass hier der nächste Satz die Umkehrung ist von das, was ich gerade gelesen habe. Die Leidenschaft beneidet. Ne? Die Liebe beneidet nicht. Die Leidenschaft beneidet. Liebe prahlt nicht. Leidenschaft bläht sich auf. Ja, prahlt nicht, bläht sich auf. Nee, da fehlt ein. Ich sage jetzt, leid mir bitte. Komisch, ja. Hier fehlt ein Punkt. Die Liebe bläht sich nicht auf. Die Leidenschaft bläht sich auf. Die Leidenschaft ist unanständig, sucht das Ihre, erbittert sich, rechnet das Böse zu, freut sich an der Ungerechtigkeit. Das heißt, vielleicht können wir das nicht alles so nachvollziehen, aber ich denke, dass im Grunde das stimmt, dass die Leidenschaft quasi das Gegenteil ist von der Liebe. Ja, weil die Liebe, die ist so geistlich motiviert und die Leidenschaft, merken wir so langsam, so fleischlich motiviert. Jetzt wieder so ein Vergleich. Die Liebe ist langmütig, gütig, freut sich an der Wahrheit, erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Und das kommt auch aus 1. Korinther 13, dann hier, lass mal sehen, hier, an diesem gleichen Text. Nur jetzt ist die Betonung, Betonung positiv, weil an der vorherigen Vergleich war die Betonung negativ. Die Liebe beneidet nicht, prahlt nicht, bläht sich nicht auf, ist nicht unanständig. Und jetzt hier in diesem zweiten Teil ist das positiv. Die Liebe ist langmütig, die ist gütig, er freut sich in der Wahrheit, die erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Das heißt, diese positiven Eigenschaften. Und dann die Leidenschaft ist nicht langmütig, sondern das Gegenteil wäre dann ungeduldig. Die ist nicht gütig, sondern böswillig. Die Leidenschaft lügt, erträgt kein Leid, sucht das Sichtbare, kann nicht warten, löst sich auf mit der Zeit. Ja? Löst sich auf mit der Zeit. Jetzt noch ein Vergleich, das ich irgendwo gefunden habe. Liebe beherrscht sich. Die Liebe nimmt zu im Laufe der Zeit. Die Liebe mag den anderen mit seinen Fehlern. Die Leidenschaft hingegen, die ist unkontrolliert, die nimmt ab im Laufe der Zeit, wird zu Hass, wenn nicht erwidert. Jetzt wieder so ein Vergleich. Der vierte Vergleich. Liebe vertraut, ermutigt, denkt an den anderen, schenkt, heilt, erhöht, befreit, ist geduldig und respektvoll, vernünftig, integriert die anderen, realistisch. Und die Leidenschaft hingegen, das Gegenteil, unsicher, sie kontrolliert, das muss ich erklären, sie kontrolliert den anderen, Sie denkt an sich, sie fordert, sie verletzt, sie erniedrigt, sie erpresst und bindet, sie ist eilig und invasiv, sie radikalisiert und nimmt die Vernunft, sie stört die anderen Beziehungen, sie idealisiert und träumt. Das heißt, sie stört die anderen Beziehungen. Wenn jetzt ein Mann oder eine Frau jetzt die Leidenschaft haben, dann denken sie nur noch an diese andere Person und alle anderen Menschen der Welt werden ausgeblendet. Das ist so, wenn die Leute verknallt sind. Aber die Liebe, die sieht die geliebte Person, aber auch alle anderen Menschen. Die integriert diese Beziehung in der ganzen Gesellschaft. Wenn einer den anderen als eine Art Besitz betrachtet, meint er sei den anderen überlegen, ist respektlos, rastet aus wegen Kleinigkeiten, lügt und so weiter. Dann ist es keine wahre Liebe, sondern Fleischenslust und Leidenschaft. Eine Frage kann uns helfen zu erkennen, ob es Liebe oder Leidenschaft ist, was wir fühlen. Glücklich werden oder glücklich machen, was suchst du? Diese Frage. Glücklich werden oder glücklich machen, was suchst du? Wenn jemand sagt, ich will glücklich werden, ich suche jemanden, der mich glücklich macht, dann ist es Leidenschaft. Und wenn es heißt glücklich machen, ich suche jemanden, den ich glücklich machen kann, dann ist es Liebe. Liebe und Leidenschaft in der Bibel. Wahre Liebe wird in der Bibel als die größte Tugend betrachtet. Die wahre Liebe bekommen wir aus Gott. Isaias, lies mal bitte.
Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8.
Ganz klar, im ganzen Neuen Testament stehen solche Verse. Ja. Gott ist Liebe, Jesus ist Liebe, wir sollen Jesus lieben, Gott hat uns geliebt, Gott hat also die Menschen, die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einigen Sohn gegeben hat und so weiter. Gott ist Liebe, Liebe bekommen wir aus Gott, Liebe ist etwas Gutes, Liebe ist wunderbar. Andererseits betrachtet die Bibel Leidenschaft als negativ und schlecht und verbindet es mit Fleischlichkeit und Weltlichkeit. Ich habe hier eine große Liste Bibelverse gefunden, die das ganz klar erklären. Römer 1, 26, 6, 12, 7, 5. Die Liste geht weit. Hier zwei ganze Zeilen. Elisabeth, würdest du bitte diesen Vers lesen?
Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Galater 5, 24.
Ja, ganz klar. Leidenschaften und Lüsten soll man kreuzigen. Leidenschaft ist vergänglich, sie ist wie ein unkontrolliertes Feuer, zerstörerisch. Leidenschaft ist keine Grundlage für dauerhafte Beziehungen. Wir können erkennen, dass Leidenschaft das direkte Gegenteil von wahre Liebe ist und muss deswegen gemieden werden. Nächste große Überschrift, mit wem? Ne? Mit wem sollen wir eine romantische Beziehung führen oder mit wem sollen wir heiraten? Ne? Weil es, okay, aufs Gleiche hinausgeht. Wenn ein Christ eine romantische Beziehung haben soll, immer nur mit dem Ziel, heiraten. Deswegen, mit wem? Biblisch gesehen dürfen wir uns selber aussuchen, mit wem wir heiraten wollen, aber nur in einem bestimmten Rahmen. Zum Beispiel 4. Mose 36, 6, da lesen wir von einem bestimmten Fall, wo es stand, ihr dürft alle heiraten, die ihr wollt, oder einen aussuchen, den ihr heiraten wollt, aber mit unter bestimmten Konditionen. Aber und hier gibt's noch zwei andere Beispiele aus dem Neuen Testament. Andreas, lies mal bitte diese zwei Verse hier.
Ja. Eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. 1. Korinther 7, 39. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? 2. Korinther 6, 14.
Ja, ganz klar. Das heißt, nicht in einen fremden Joch ziehen mit den Ungläubigen. Das ist dieser Rahmen. Das heißt, Christen dürfen nicht mit Ungläubigen heiraten. Und das steht auch klar hier im Vers, im vorherigen, 1. Korinther 7, 39. Ne? Doch nur im Herrn. Doch nur im Herrn. Das ist der Rahmen. Aber in diesem Rahmen ist Freiheit. Ne? So ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will. Doch nur im Herrn. Das heißt, ein junger Mann, der eine Frau sucht, der darf alle Frauen, von allen Frauen, die im Herrn sind, gläubige Frauen, aufsuchen, welche er will. Das heißt, aufsuchen im Sinne von, sie einladen. Okay. Und umgekehrt. Die junge Frau darf als Mann aufsuchen, einer, die sie will, aber nur gläubig. Jede christliche romantische Beziehung muss als Ziel die Ehe haben. Aber wie können wir herausfinden, wer der richtige Partner ist? Einige Fragen können uns weiterhelfen. Nährt mich diese Beziehung zu Gott? Nummer 2. Hat er oder hat sie die Gewohnheit zu beten, die Bibel zu lesen und aktiv in der Gemeinde teilzunehmen? Punkt Nummer 3. Wie verhält er sich oder wie verhält sie sich mit den Eltern, Verwandten und alle Mitmenschen? Hier zum Beispiel, wenn jetzt eine junge Frau sich immer mit den Eltern streitet, aber mit ihr Freund, da versteht sie sich total gut. Müsste man schon ein bisschen so den Verdacht schöpfen, dass es später dann auch nicht mit dem Freund funktionieren wird, mit dem Ehemann nicht funktionieren wird. Muss nicht immer so sein, aber das ist so ein Anhaltspunkt. Weil, ja, wieso kann sie sich dann mit ihrem Freund gut verstehen? Ne? Ja, wenn man eine romantische Beziehung hat, dann versteht man sich halt gut mit der Person. Wenn man nur die guten Seite der anderen Person sieht und man zeigt sich nur aus den besten Seiten, deswegen funktioniert das. Aber später, bei der Ehe, ne, kann man das nicht mehr verstecken, kann man nicht die negativen Seiten mehr verstecken. Ne? Deswegen ne, ist es auch ein bisschen Detektivarbeit, das hier rauszufinden, wer die Person in Wirklichkeit ist. Betty möchte hier was beitragen.
Genauso wie die Freundin ihren Vater behandelt, wird sie auch in Zukunft ihren Mann behandeln. Mhm.
Ja, ne? Das sollen wir logischerweise, Elisabeth sagt, ist, ich sage mal so, wichtig. Es ist hier nicht eine feste Regel, aber ne, es ist oft so, ne, wenn jetzt die junge Frau ihr Vater nicht respektiert, müssen wir schon, ne, sagen wir so, können wir da einen Anhaltspunkt zu sagen, wahrscheinlich wird sie auch ihr Ehemann nicht respektieren und umgekehrt. Wenn ein junger Mann seine Mutter nicht respektiert, dann wird er wahrscheinlich seine Frau nicht respektieren. Muss nicht sein, aber es ist oft so. Und Punkt Nummer 4, Frage Nummer 4, die uns weiterhelfen kann. Haben wir ähnliche Ziele? Mag er Kinder oder mag sie Kinder? Ja, zum Beispiel, ja, wenn man jetzt eine romantische Beziehung hat und man fängt an, sich zu unterhalten und so, magst du Kinder? Nee, will ich nicht. Kinder? In keinen Fall. Ne? Okay, dann müssen wir schon, ne, ich sag mal so, denken, okay, kann ich damit leben, ne, dass meine Freundin keine Kinder will oder so? Ne? Kann ich damit leben, sie zu heiraten und bis zum Lebensende keine Kinder haben? Oder will ich dann mit ihr später dann streiten und versuchen, sie zu überzeugen, Kinder zu haben, gegen ihr Wille? Ne? Solche Sachen sind wichtig, darüber sich zu unterhalten. Ist er offen für Missionseinsätze oder ist sie offen für Missionseinsätze? Ne? Das heißt, wenn er ist ein junger Mann, mit den Gedanken spielt, vielleicht später in Missionsfeld zu gehen oder Missionseinsätze in der Nachbarstadt oder in anderen Teilen von Deutschland und so zu machen. Aber die Freundin sagt, nee, Missionseinsätze interessiert mich überhaupt nicht, ich will zu Hause bleiben und so. Ne? Wieder so ein Beispiel von Sachen, die, ne, man muss, ist wichtig, dass man schon schaut, ne, was man so als persönliche Ziele im Leben hat. Und wenn dann die Ziele der anderen Personen völlig, ne, dagegen sind, dann muss man sich fragen, kann ich damit leben? Können wir uns trotzdem vertragen? Und mit der Idee zu spielen, zu denken, nee, aber ich werde sie überzeugen, ne, das ist nicht gut. Ne? Ich werde sie schon überreden im Laufe der Zeit, biege ich sie oder biege ich ihm, ne, schon gerade so, wie ich will, ne. Viele Frauen heiraten mit dieser Idee, ja, ich werde meinen Mann schon, ne, in der richtigen Richtung biegen, ne, dass er, ne, schon so sei, wie ich will oder so. Ne. Ist nicht gut. Obwohl es ja in der Tat so ist, ne, dass Frauen sehr viel Einfluss haben über ihre Männer. Aber es ist nicht gut, wenn das ja dann bewusst wird und denkt, ich werde meinen Mann manipulieren oder so, ne, dass er tut, was ich will oder so. Ne. Das ist nicht gut. Das ist dann schlecht. Ne? Es sind geistliche Prinzipien. Wenn man sie nicht ernst nimmt, entstehen schlimme Folgen. Wir dürfen den Partner wählen, aber den göttlichen Bund der Ehe dürfen wir nicht scheiden. Ne? Das ist der Punkt. Gott zwingt uns nicht, mit einer bestimmten Person zu heiraten. Und überhaupt, Gott zwingt niemand zu heiraten. Das hatten wir auch schon studiert in dieser Lektion vom Heft Nummer 2. Single sein ist auch eine ganz wichtige Option. Ein Christ darf Single sein, ist es kein Problem. Er darf auch sich einen Ehepartner aussuchen. Aber später, dann ist es zu spät sozusagen. Ne? Danach, es gibt Leute, die sagen, ja, lass uns heiraten und wenn es nicht klappt, dann lass uns scheiden, kein Problem. Nein, so denkt ein Christ nicht. Ein Christ muss denken, Gott hasst die Scheidung. Gott hasst, ne, Trennung, Gott hasst diese Sachen. Und deswegen sollen wir diese Sachen auch hassen. Ne? Und es passiert trotzdem, dass Ehen, christliche Ehen kaputt gehen. Aber wenn man so schaut, die christlichen Ehen, die kaputt gegangen sind, und analysiert, wie diese Menschen sich vorbereitet haben auf der Ehe, merkt man, dass sie sich meistens oder oft sehr schlecht vorbereitet haben, Hals über Kopf da reingesprungen und ohne diese ganzen Überlegungen hier zu machen, die ich heute hier mit euch bespreche, versteht ihr? Deswegen ist wichtig, das alles hier zu machen. Es ist auch keine Garantie, dass wenn ihr das alles so macht, dass es auch klappen wird, aber ne, die Möglichkeit steigt sehr viel, wenn ihr das hier alles macht. Nächster Punkt, was total damit verbunden ist, mit romantischer Beziehung, mit Ehe, mit Hochzeit und so weiter. Mann und Frau sind verschieden. In einer romantischen Beziehung und in der Ehe gibt es auch Spannungen. Ja, müsst ihr wissen, ne? Gibt es auch Spannungen. Ich habe einmal ein Ehepaar kennengelernt, die behauptet hat, wir haben nie gestritten. Und nach 2 Monaten, ne, weißt du, wen ich meine, ne, Betty? Nach 2 Monaten ist die Frau abgehauen mit den anderen. Ne? Das heißt, die haben sich nie gestritten. Die sind sich quasi aus dem Weg gegangen, sozusagen. Das war so schön, so herrlich, ne? Aber das war teilweise nur ein Schein. In jeder Ehe gibt es Spannung. Logisch, weil es sind verschiedene Menschen. Verschiedene Menschen haben verschiedene Ideen. Und diese Ideen, ne, die passen nicht immer zusammen und so weiter. Deswegen gibt es Spannung. Ist normal. Man soll sich nicht wundern. Auch in einer christlichen Ehe. Aber in einer christlichen Ehe haben wir auch viele, ne, Methoden, um das zu lösen. Gebet, Vergebung und so weiter. Ne? Die nicht zuletzt entstehen, weil Mann und Frau verschieden sind. Mann und Frau sollen die gleichen Rechte vor dem Gesetz haben. Ganz klar. Ne, ich will hier nicht sagen, dass Mann und Frau verschieden sind, deswegen haben Männer mehr Rechte vor dem Gesetz. Nein, die sollen die gleichen Rechte vor dem Gesetz haben, aber haben oft nicht die gleiche Art zu denken und fühlen. Ne? Versteht ihr? Das sind verschiedene Sachen. Es gibt Leute, die wollen alle Menschen gleichstellen. Die sagen, Gleichstellung bedeutet, alle müssen gleich denken, gleich fühlen. Nein, das ist nicht so. Alle sollen die gleichen Rechte haben, aber jeder hat seine eigene Art zu denken, zu fühlen und so weiter. Ich habe schon in der Vergangenheit ein paar Bücher gesehen, wo die Titel interessant waren. 2 davon habe ich hier genannt. Männer sind von Mars und Frauen von Venus. Ne? Ihr wisst ja, Mars, der Gott des Krieges, und Venus, die Göttin der Liebe. Ne? So ein Buch. Ein anderer Buch war der Titel Männer machen Sex und Frauen machen Liebe. Hat mich auch sehr, ich sag mal so, denken lassen. Wenn wir eine gute Kommunikation unter das Ehepaar haben wollen, dürfen wir diese Unterschiede nicht ignorieren. Ne? Wir können nicht sagen, es ist nicht wirklich nicht gut zu sagen, es wird schon klappen, wir lieben uns und alles ist gut. Ne? Wenn wir uns lieben, dann werden wir nie streiten, dann werden wir nie Auseinandersetzungen haben. Ne? Ist nicht gut, so naiv in die Ehe reinzugehen. Am besten ist zu wissen, da gibt's Unterschiede. Ne? Als wir geheiratet haben, habe ich gedacht, ja, ich habe das Glück, dass ich mit einer Frau geheiratet habe, die ungefähr aus dem gleichen oder ähnlichen Hintergrund, kulturellen Hintergrund kommt als ich. Sie ist auch deutschstämmig und ist in der deutschen Kolonie aufgewachsen und hatte den gleichen Pastor als Mentor, der auch mich evangelisiert hat und so weiter. Ich habe gedacht, ja, wir haben alles, ne, damit es klappt. Ne? Und trotzdem hatten wir viele Spannungen, ne? Und deswegen denke ich, ja, und wie ist es mit Leuten, die aus einem völlig anderen kulturellen Hintergrund kommen? Ne? Sagen wir so, wenn einer aus Europa mit einem aus Afrika heiratet oder ein Afrikaner mit einem Asiaten oder Asiaten mit Südamerikaner und so weiter, das heißt, ne, kann funktionieren, aber die Spannungen sind dann halt größer und deswegen ist es besser, wenn man darauf vorbereitet ist, in Gedanken. Abgesehen der körperlichen Eigenschaften, Männer sind meistens stärker, Frauen haben Gebärmutter und so weiter. Das heißt, Männer und Frauen sind auch körperlich verschieden, werden wir nicht diskutieren, ist ziemlich offensichtlich. Lass uns die seelischen Unterschiede betrachten, seelische, ne? Weil ja geistlich, wisst ihr, ne? Geistlich gibt es keine Unterschiede. Im Himmel wird es kein Mann und keine Frau geben, im Himmel werden alle, ne, geschlechtslos sein. Deswegen, unser Geist ist nicht männlich und weiblich. Unser Geist ist neutral. Nur unser Körper und unsere Seele, die sind männlich und weiblich. Folgende Eigenschaften sind nicht exklusiv der Männer bzw. der Frauen, aber es kann zur Kommunikation eines Paares beitragen, wenn die Bedürfnisse und Tendenzen des Einzelnen verstanden werden. Hier nur ein Grundriss. Im Laufe der Zeit wirst du wahrscheinlich noch viele andere entdecken. Das heißt, man hört Sätze wie, alle Männer sind Schweine, ne? Alle Männer sind das und dies und das, ne? Sagen einige Frauen, ne, die schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Männern, und auch Männer, die schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Frauen, sagen, alle Frauen sind blöd, alle Frauen sind dumm, alle Frauen sind dies und das. Ne? Diese Sätze, die sind, ne, verboten für Christen. Christen dürfen sowas nicht machen. Das sind Vorurteile. Wollen wir nicht. Dürfen wir nicht. Ne? Aber trotzdem will ich heute so kommentieren. Ein paar Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Nicht mit dem Ziel, dass wir hier anfangen, hier Vorurteile zu haben, sondern, dass wir uns öffnen, das zu verstehen. Männer und Frauen sind anders. Und, ich habe noch heute so ein Video geschaut, wo ein Prediger darüber geredet hat. Ein Mann, er unterhält sich meistens, ne, das heißt wieder diese Sache mit der Verallgemeinung, das ist so ein Problem, aber ich sage so, sehr oft ist es so, dass Männer sich unterhalten mit anderen Menschen mit dem Ziel, Informationen auszutauschen. Und Frauen, ne, unterhalten sich meistens oder sehr oft mit dem Ziel, ihre Beziehung zu verbessern. Und deswegen, ne, diese Information ist total wichtig. Ja, wenn jetzt Mann und Frau sich kommunizieren und der Mann, der will die Informationen, der will ein Problem lösen. Die Frau, die will Beziehung aufbauen, die will Gefühle ausdrücken, ne, und die kapieren das nicht gegenseitig, ne. Und dann reden sie an sich vorbei, versteht ihr, ne? Deswegen ist wichtig, dass wir das verstehen. Männer sind eher, deswegen, ne, ich sage eher im Sinne von, ich will hier nicht sagen, alle Männer sind so, nein, aber einfach, ne, diese Tendenzen, dass mehr so ein bisschen mehr in dieser Richtung gehen. Männer brauchen mehr Essen. Ne? Körper sind meistens etwas größer, deswegen brauchen sie mehr Futter. Brauchen mehr Bewegung. Ne? Ich habe das irgendwo gelesen, ne? Brauchen mehr Bewegung. Die Männer sind, sagen wir so, sich interessieren mehr oder öfter für Sport als Frauen zum Beispiel. Ne? Deswegen heißt es nicht, dass Frauen sich nicht für Sport interessieren. Versteht ihr? Ihr müsst es hier wirklich verstehen, was ich hier meine. Dass es hier um, ne, Richtungen geht, damit wir diese Unterschiede verstehen. Der Mann sieht sich selbst als Beschützer und Bebauer. 1. Mose 2,15, ne, wo Gott den Mann sagt, du wirst, ne, hier die Welt verwalten und bebauen und so. Er sieht sich selbst als Beschützer und Bebauer, als Kämpfer oder Wettkämpfer. Siehe Spiele der Jungs, ne, wenn man so sieht, wie Jungs spielen. Ne, wer ist stärker oder wer kann schneller dies und das machen? Oder wer, ne, das heißt immer kämpfen, zu sehen, wer der Stärkste, der Größte ist und so weiter. Ja, das machen meistens Jungs. Er sieht sich als Eroberer, damit er das Eroberte schätzen kann und das Gefühl haben, es zu verdienen zu haben. Ne, das heißt, Männer zum Beispiel, die wollen ein Haus bauen oder irgendetwas erreichen und dafür arbeiten, damit sie das Gefühl haben, ne, dass sie stark sind. Und auch eine Frau wollen sie erobern. Ne? Und deswegen ist auch wichtig, dass die Frauen sich nicht, ne, hinschmeißen vor die Männer, weil sie dann, ne, dieses Gefühl nicht haben. Ne? der Eroberung. Ein Mann, der muss ein bisschen hinter der Frau, sagen wir so, kämpfen für die Frau, um ihr Herz, damit er, ich habe gekämpft und ich habe gesiegt in diesem Sinn, weil es wichtig für ihn, das ist für ihn wichtig, dieses Gefühl, ich habe was erreicht. Und hier, andere Seite, Frauen sind eher, verknüpfen besser Geschehnisse mit Emotionen. Frauen haben eine gute Antenne für das, was geschieht, für das, was in der Welt los ist, was in der Nachbarschaft los ist und welche Emotionen die Menschen haben und so weiter. Frauen brauchen mehr Schlaf. Ja, warum? Weil ihr Gehirn viel mehr Verknüpfungen hat zwischen die linke Seite und die rechte Seite, wegen dieser Sache hier mit diesen Geschehnissen, Emotionen und alles Wissen und was los ist und so. Und die Männer, man sagt so, die haben nur eines im Gedanken, immer nur an eine Sache denken, und die Frauen sind multitaskingfähig und so weiter. Brauchen mehr Gemeinschaft, mehr Kontakt zu anderen Menschen, haben größere Fähigkeit zur Liebe, haben größeren Bedarf, geliebt zu werden und ihre Gefühle respektiert zu haben. Also Sachen, die die Frau so brauchen. Ich sage mal so, das sind so Verallgemeinungen. Vielleicht gibt es Frauen, die eine dicke Haut haben, die man verletzen kann, und die merkt das gar nicht. Aber meistens ist das nicht so. Frauen fühlen sich ganz schnell angegriffen oder in ihrem Selbstwertgefühl angegriffen und so. Lies das bitte ein paar Mal durch, ihr, die ihr heiraten wollt. Was ich bis jetzt gesagt habe. Jetzt vorletzte große Überschrift. Das heißt, wir haben noch zwei große Überschriften. Die Zeit ist schon sehr vorangeschritten, aber bitte habt ein bisschen Geduld. Ansonsten, oder wollt ihr, dass ich unbedingt hier Schluss mache? Gut, okay, alles klar, dann machen wir zu Ende. Nächste große Überschrift, wilde Ehe. In Klammern, wilde Ehe in Gänsefüße, das heißt, ist nicht wirklich eine Ehe. Es kursiert eine falsche Meinung, dass Geschlechtsverkehr gleich Ehe sei, dass man nicht vor Standesamt und Kirche heiraten muss, wegen zum Beispiel 1. Korinther 6, 16, wo es steht, wenn jetzt ein Mann und eine Frau zusammen schlafen, dann sind sie ein Fleisch. Da gibt es Leute, die sagen, ja, ein Fleisch ist die Ehe. Das ist falsch. Das ist falsch. Ich fange diese Argumentation mit diesem Argument, mit folgendem Argument an. Wir brauchen drei Segen. Wir brauchen drei Segen. Der erste Segen ist der Segen Gottes. Und wann geschieht dieser Segen? Viele wissen das gar nicht. Wann geschieht der Segen Gottes? Auf eine Ehe? Beim Aussuchen der richtigen Person. Ganz total wichtig, dass man das weiß. Weil viele denken, ich suche mir die Person aus, die mir gefällt, ohne Gott zu fragen. Aber dann gehe ich zur Kirche und bekomme da eine Trauung, der Pastor streckt seine Hände auf uns und dann habe ich den Segen Gottes quasi erschlichen sozusagen. Dann zwinge ich Gott, mich zu segnen, weil ich den Pastor bezahlt habe, dass er diese Zeremonie macht. Versteht ihr? Ich ironisiere so ein bisschen, aber viele denken so. Die denken, losziehen, Leidenschaft gelten lassen, die falsche Person aufsuchen und dann zur Kirche gehen, den Segen bekommen, dann muss alles gut gehen. Ja, weil Gott hat das gesegnet, Versteht ihr? Das ist falsch. Der Segen Gottes geschieht beim Aufsuchen der richtigen Person. Dass man betet, dass Gott uns zeigt, wer die richtige Person ist, dann zeigt uns Gott, dann finden wir zusammen und dann ist es eine gesegnete Beziehung. Erster Segen. Und der Segen der Gemeinde bekommen wir bei der Hochzeitsfeier in der Gemeinde, Segen der Gemeinde ist der zweite Segen. Und der dritte Segen, der Segen der Gesellschaft, bekommt man beim Standesamt. Warum Standesamt? Ehe ist eine Institution, die Gott der ganzen Menschheit gegeben hat, nicht nur einem bestimmten Volk oder Religion. Ehe ist nicht nur eine Sache von freien Evangelischen oder so, oder von Katholiken oder von Protestanten oder so. Die Ehe hat Gott geschaffen, bevor es Völker und Religionen gab, Adam und Eva. Die gehörten nicht zu einem bestimmten Volk, zu einer bestimmten Religion. Die Religion, die mosaische Religion wurde zigtausende Jahre nach Adam und Eva eingeführt. Alle Gesellschaften haben auf ihre Art ein Standesamt in Gänsefüßchen, ne? Eine offizielle und öffentliche Zeremonie, die die Gesellschaft erkennen lässt, dass das Paar ab jetzt ein Ehepaar ist, verbunden bis zum Tod. Ne? Auch die Ureinwohner Brasiliens oder so, in ihren, diese Urvölker, wie man die nennt, die Indianer oder so.
Indigene.
Indigene und so, die haben ihren Priester, ihren, wie es auf Deutsch heißt, ihren
Medizinmann,
der macht auch so eine, da sein Hokuspokus, wie das heißt, um jetzt einen Mann und eine Frau als Ehepaar zu deklarieren, versteht ihr? Ne? Deswegen heißt es hier, alle Gesellschaften haben, das heißt, egal wo du hingehst, ob jetzt kommunistische China oder so, die haben auch eine Art, wie jetzt ein Mann und eine Frau zusammenkommen, wo man sagt, so jetzt bis der Tod euch scheidet, in allen Gesellschaften, egal aus welcher Religion. Es ist eine Sache des Menschen, nicht des Christens. Warum heiraten wir? Nicht, weil wir Christen sind, sondern weil wir Menschen sind. Versteht ihr? Das ist die, was dahinter steht. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer, das zu verstehen. Weil ich sage, dass alle Gesellschaften, das gilt für alle Gesellschaften, Ehebruch gibt es in allen Gesellschaften. Die Idee vom Ehebruch. Auch in nicht-christliche Gesellschaften, auch in Gesellschaften, die die Bibel gar nicht kennen und so weiter. Und deswegen ist das Standesamt, was ja keine religiöse Institution ist, nur eine gesellschaftliche Institution, für uns wichtig. Ihr könnt die Verknüpfung merken. Ne? Hast du nicht ganz verstanden?
Ja, doch, ich verstehe.
Weil es ist eine gesellschaftliche Institution und die Ehe hat Gott Adam und Eva gegeben, bevor es eine Religion gab, bevor es auch ein Volk gab. Deswegen ist es nicht eine religiöse Sache. Standesamt ist nicht religiös. Ja, warum? Adam und Eva auch zu keiner Religion gehörten. Das war einfach die Menschheit. Gott hat die Ehe geschaffen für die ganze Menschheit. Alle Paare in der Welt, egal aus welchem Volk, aus welcher Religion, die heiraten. Das ist eine Sache für alle Menschen. Deswegen Standesamt ist für uns wichtig. Es gibt ja auch Völker, die jetzt, ich sag mal so, nicht jetzt auf dem Papier machen, wie gesagt, der Medizinmann in Amazonien oder so, der gibt dem Ehepaar auch kein Blatt Papier, wo es draufsteht, ihr seid jetzt verheiratet, aber wichtig ist diese Zeremonie, dass die ganze Gesellschaft jetzt weiß, oh, jetzt ist der mit ihr verheiratet, jetzt sind nicht mehr Singles, das heißt, die gehören zusammen und nicht den anderen,
Tragen Verantwortung auch über
Gesetze. Ja, klar, Und das alles, was damit verbunden ist, die Verantwortung und so weiter. Ja, aber der Punkt, was ich hier diskutiere, ist dieser Punkt, weil es Leute gibt, im Mittel von Menschen, die die Bibel lesen, die sagen, ja, die Bibel sagt, ein Mann, eine Frau, wenn sie Geschlechtsverkehr haben, dann sind sie ein Fleisch. Dann gibt es Leute, die sagen, okay, dann Geschlechtsverkehr, dann sind wir verheiratet vor Gott. Versteht ihr? Die denken so. Geschlechtsverkehr, vor Gott verheiratet. Standesamt, brauchen wir nicht. Aber das ist falsch. Versteht ihr? Das möchte ich hier zeigen. Standesamt brauchen wir, ja. Dass eine Person vor Gott verheiratet ist beim Standesamt, nicht bei der Kirche. Die Kirche ist ein Segen der Gemeinde, aber die Ehe ist geschlossen vor dem Standesamt. Das ist der Punkt. In der Gemeinde geschieht nur ein Segen, ein Gebet, ein Wunsch, dass es klappt und dass die Gemeinde sich freut. Aber die Ehe ist vor dem Standesamt. Vor Gott. Gott betrachtet einen Mann und eine Frau als verheiratet nur, wenn sie vor dem Standesamt sind. Das heißt, im Falle von Menschen, die jetzt in Deutschland leben und so. Wenn jetzt jemand in Amazonien unter den Indianern lebt, okay, dann ist es vielleicht ein bisschen anders, wie das geschieht. Aber in Deutschland und in meisten Ländern der Welt ist es so, Standesamt, Blatt Papier, unterschreiben und so weiter. In der Bibel wird Geschlechtsverkehr nicht mit der Ehe gleichgesetzt. Es gibt keine biblische Basis zum Gedanke, dass ein unverheiratetes Paar, der Sex hat, danach als verheiratet gilt. Hier die Argumente dagegen. Erstes Argument, nachdem sie zusammen geschlafen haben, sollen sie heiraten. Ne? Das heißt, 2. Mose 22, 15. Ich denke, Isaias ist als nächster dran, oder?
Naja, wenn ein Mann eine Jungfrau verführt, die noch nicht verlobt ist und er liegt bei ihr, so muss er sie durch Bezahlung des Brautpreises zur Ehefrau nehmen. 2. Mose 22, 15.
Lies auch bitte den nächsten.
Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. 1. Korinther 7, Vers 2.
Ja, zwei Argumente. Das erste Argument, ja, wenn ein Mann eine Jungfrau verführt, ne, so soll er sie zur Ehefrau nehmen. Das ist klar, das heißt, das Geschlechtsverkehr hat sie nicht zu Eheleute gemacht, versteht ihr? Und hier, aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau haben, jede Frau sein eigener Mann. Das heißt, wenn Sex gleich Ehe wäre, dann gäbe es keine Unzucht, ja, weil durch den Geschlechtsverkehr die zwei verheiratet werden. Das heißt, Unzucht ist genau das hier, das heißt, eine Sache, die nicht die Ehe ist, außerhalb der Ehe oder ne, vor der Ehe oder außerhalb der Ehe. Und deswegen heißt es, ja, es ist nicht Ehe. Ehe ist nur, wenn Menschen verheiratet sind beim Standesamt. Gut, nächste große Überschrift, die letzte, Hochzeit. Hochzeit ist ein ersehnter Tag wegen der Erwartung auf den Tag, ab dem man für immer mit dem geliebten Menschen leben darf, alles miteinander teilen in völliger Intimität. Ne? Das ist herrlich, dieser Gedanke. Ne? Ich sage aus meiner eigenen Erfahrung, das war der schönste Tag meines Lebens, als wir eine Hochzeit hatten, als wir geheiratet haben, meine Frau und ich. Ne? Und ja, was hat dazu beigetragen? Ein paar Sachen haben dazu beigetragen. Das Hochzeitsfest ist sehr wichtig. Das erste Wunder Jesu war, ein Hochzeitsfest zu retten. Der Wein ging aus und das heißt, das Fest war vermisst. Das war ein großes Problem und Jesus hat dieses Fest gerettet. Das war sein erstes Wunder. Warum wohl? Ihm war es wichtiger, als einen Kranken zu heilen. Er hat viele Kranken geheilt. Warum hat er dann nicht als erstes einen Kranken geheilt? Für ihn war dieses Problem ein großes Problem. Für ihn war diese Freude, die das Ehepaar haben, in der Hochzeitsfest sehr wichtig. Warum ist das Hochzeitsfest so wichtig? Für die meisten ist dieser der schönste Tag ihres Lebens. Menschen feiern aus einigen Gründen. Nummer 1, Freude mitteilen, Verwandten versammeln, Offizialisierung, den Segen suchen für Erinnerungen. Gute Erinnerungen helfen, die Beziehung zu festigen. Eine gut vorbereitete Hochzeitsfeier wird dem Ehepaar Freude und gute Erinnerung schenken. Deswegen ist es wichtig, sich Zeit für die Vorbereitungen zu nehmen, daraufhin zu sparen. Es geht nicht um Luxus, Prunk und Angeberei, Schuldenhäufen und so weiter, sondern Freude zu teilen und gute Erinnerungen sammeln. Ne? Diese Erinnerungen, die sind total wichtig, dass man hier ein Bild hat, wo man abgebildet ist, ne? Am Tag der Hochzeit, ne, das ist nicht nur eine reine Formalität, sondern das hilft uns. Das heißt, am Tag, wo wir uns vielleicht streiten oder so, ne, dann hilft diese Erinnerung, diese ganze Vorbereitung, diese Zeit, die Verlobung und die ganze Organisation, das alles und die Freude, die wir hatten mit dem Gedanken, ne, und zum Pastor gegangen und uns angemeldet und die Leute eingeladen und dann das Essen bestellt. Und uns Gedanken gemacht, ja, was werden wir essen und wie werden wir den Saal schmücken und was werden wir den Gästen schenken als Erinnerung und wo werden wir die Flitterwochen verbringen und so weiter. Die ganze Vorbereitung, ne, das bereitet viele Erinnerungen, die uns dann später helfen festzuhalten. Wenn wir zweifeln oder wenn wir streiten, ne, das hilft einfach, eine positive Sache zu haben, ne, die Ehe befestigt. Das ist total wichtig. Ähnlich wie auch mit dem Glauben. Ja, dieses zum Beispiel das Abendmahl ist auch so eine Sache, wo es darum geht, um die Erinnerungen. Erinnern, sich Erinnerung erinnern, was Jesus gemacht hat. Ne? Das heißt, das hilft, ne, den Glauben zu befestigen. Und auch das hier, ne, so ähnlich die Erinnerung an der Hochzeit, wie die schön war und wie die Musik schön war und wie die Predigt schön war und wie die Braut schön war und wie und die ganzen Sachen, ne? Das ist einfach toll. Das ist ein schönes Gefühl, was man bis zum letzten Tag des Lebens hat. Und ich erinnere mich noch, dass der unsere Hochzeit gefilmt hat, der war der mein Schwager, ne? Er hat das gefilmt, aber hat auch die Braut gebracht mit dem Auto, ne? Und dann hat er das Auto geparkt da irgendwo und dann kam er rein in die Kirche und die Zeremonie hatte schon angefangen. Ich war schon vorne, aber er war noch nicht da. Und dann musste ich wieder nach hinten gehen und wieder reinkommen, weil er das filmen wollte, ne? Und ja, warum habe ich das gemacht? Ich könnte sagen, nee, ich bin schon vorne, warum, ne? Wieder nach hinten. Ja, aber weil diese Zeremonie, die ist gemacht, der Grund, warum man diese Zeremonie macht, ist wegen der Erinnerung. Wegen der Erinnerung. Deswegen war mir wichtig, dass ich auch wieder nach hinten gegangen bin, dass er das gefilmt hat, wie ich da nach vorne gegangen bin, ne? Weil das dann, dieser Film, ne, wir dann haben und gucken können, wenn wir wollen, aber in Gedanken, ne, ist es schon gut genug. Und ja, sich in Gedanken darüber erinnern, ne? Und wenn wir so ein Foto sehen wie hier, ne, das ist so gut. Diese Erinnerung helfen total. Ja, deswegen, was ist dann die Lektion, was ich euch weitergeben will, ne? Sich Zeit nehmen, das vorbereiten, nicht hier, ne, die richtige finden und dann sagen, okay, nächste Woche heiraten, ne, was ist mit den Festzeremonie etc., nee, alles einfach, hier nur 2-3 Leute einladen, ganz schnell und so, das ist nicht gut, ne, am besten hier alles ganz schön vorbereiten, es geht nicht um Luxus und so und Schulden, ne, häufen, Leuten, die jetzt hier 10.000 Euro Schulden machen, ne, und Dispo nehmen und so weiter, ne, um zu prahlen oder so, dass sie, ne, dass die Braut ein Kleid gemietet hat für so und so viele 1.000 Euro. Ne, darum geht es nicht. Es geht um die Erinnerung, dass es ein schönes Fest war, dass es harmonisch war, dass man so ganz tolle Lieder ausgesucht hat, wie zum Beispiel hier bei der Silbernen Hochzeit, ne, von Mark und Tabea, ne, dass wo Tabea dann dieses Lied gesungen hat, weil dass sie gesungen haben bei der Hochzeit, ne, oder war das so ungefähr so, ne, sei es, oder dass jemand anderes gesungen hat in ihrer Hochzeit, das heißt noch nach 25 Jahren, war ihr dieses Lied wichtig, ne? Und noch heute wissen sie auch, welches Lied gespielt wurde, als, ne, meine Frau reingekommen ist in unserer Hochzeit, ne? Das alles ist für uns wichtig. Das sind Erinnerungen, die, ne, die unsere Beziehung stärken. Ne? Ja, und ja, vor ein paar Zeiten hat meine Frau mich gefragt, ja, würdest du mich verlassen? Ne? Dann habe ich ihr gesagt, in keinem Fall. Ja, warum? Ja, weil wir so vieles zusammen erlebt haben. Ja, okay, auch weil, ja, die Bibel es verbietet, weil es eine Sünde ist. Aber wir haben so vieles zusammen erlebt. Ne, es gibt Männer, die jetzt, wenn sie älter werden, dann denken, oh, meine Frau ist jetzt alt, ne? Ich muss die jetzt austauschen, ne? Es gibt viele, die so denken, ne? Aber wir haben was aufgebaut, ne? Das heißt, die Erinnerungen, die Erlebnisse, die wir zusammen gehabt haben, ne? Die Urlaube, die wir zusammen gemacht haben und die Schwierigkeiten, die wir zusammen durchgemacht haben, ne, Arbeitslosigkeit, wir haben zusammengehalten, ne, wir ziehen das jetzt durch, ne, und alles Mögliche, was wir erlebt haben zusammen, und das hat unsere Beziehung befestigt, ne, zusammengeschweißt, und das soll wir schätzen, ne, dass wir immer stärker zusammengeschweißt sind. Ich lese mal hier die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Aufgaben. Nummer 1. Welche sind die Gefahren einer romantischen Beziehung und wie können wir sie meiden? 2. Was ist so schlimm an der Leidenschaft? 3. Warum ist es hilfreich, die seelischen Unterschiede zwischen Mann und Frau zu kennen? Amen. Halleluja.